Beim Anbau von Pflanzen werden auch Tiere getötet. Viele vegan lebende Menschen werben für ihr tierethisches Anliegen fälschlicherweise mit dem Argument, dass für eine vegane Ernährung keine Tiere leiden oder sterben müssen. Dies ist bei genauerer Betrachtung allerdings nicht korrekt, wie auch schon der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche mit aller Deutlichkeit betonte. Leben lebt immer auf Unkosten anderen Lebens. Wer das nicht begreift, hat bei sich noch nicht den ersten Schritt zur Redlichkeit gemacht. Das Ziel des Veganismus, und das zeigt auch die Definition der Vegan Society, siehe Einleitung, kann es dabei lediglich sein, Ausbeutung und Grausamkeit auf ein möglichstes Minimum zu begrenzen. Es geht also nicht darum, dass für VeganerInnen gar kein Tier mehr stirbt oder leidet, da es realistisch betrachtet gar nicht darum gehen kann. Eine völlige Vermeidung ist zumindest unter den aktuellen Gegebenheiten schlichtweg nicht möglich. Die nachstehende Betrachtung beschränkt sich auf die Landwirtschaft, folglich bleiben andere Bereiche wie die Medikamentennutzung, der Straßenverkehr, der Hausbau etc., in denen ebenfalls Tiere sterben, ausgeklammert. Sie können auf der Basis dieses Kapitels aber gänzlich oder teilweise auf eine analoge Weise entkräftet werden. Ein Du-auch-Fehlschluss ist kein valides Argument. Zunächst ist auf prinzipieller Ebene zu fragen, ob das vorgebrachte Argument, dass auch für die vegane Ernährung Tiere sterben, nicht schon unabhängig vom konkreten Inhalt einen argumentativen Fehler aufweist. Obgleich die Schlussfolgerung für gewöhnlich nicht explizit ausgesprochen wird, lässt sich das Argument doch fairerweise so zusammenfassen. Der Verzehr tierischer Lebensmittel schadet Tieren. Auch vegane Lebensmittel schaden Tieren, wenn auch in geringerem Maße. Daher gibt es keinen Anlass, dass vegan lebende Menschen MischköstlerInnen etwas vorwerfen dürfen. Dieser Einwand wird, wie auch in Kapitel 5 beschrieben, als Tu-Quoque-Fehlschluss bezeichnet, also als Du-auch- oder Du-aber-auch-Fehlschluss. Warum es sich hierbei um eine unstatthafte Erwiderung handelt, wenn sie dazu dienen soll, den Grund dafür zu liefern, nichts ändern zu müssen, wird offensichtlich, wenn man sie in einen anderen Kontext überträgt. Elena sagt, Peter, warum trinkst du schon wieder so viel Alkohol? Du weißt, dass das schlecht für deine Gesundheit ist. Peter sagt, du rauchst doch aber auch sehr viel. Hier ist zuzugestehen, dass Peter etwas Richtiges sagt. Auch Elena schadet ihrer Gesundheit, indem sie raucht. Eines ist damit aber nicht geleistet. Es ist nicht widerlegt, dass der übermäßige Alkoholkonsum von Peter nicht gesundheitsschädlich ist, sondern damit ist lediglich bewiesen, dass auch Elena nicht ausreichend auf ihre Gesundheit achtet. Dieses Beispiel illustriert eine Verhaltensweise, die sich immer wieder beobachten lässt. Menschen wollen oft nicht unbedingt gut sein. Sie wollen nur nicht schlechter sein als andere. Eine tatsächlich vernünftige Herangehensweise wäre es jedoch, aus einer solchen Du-aber-auch-Situation den Schluss zu ziehen, dass beide Seiten ein Problem zu adressieren haben und nicht, dass die Fehler der anderen Person die eigenen legitimieren. Das Motiv spielt eine wichtige Rolle. Ein schlichter Verweis auf die Tatsache, dass es auch im Rahmen einer veganen Ernährung zur Tötung von Tieren kommen kann, immunisiert somit noch nicht gegen die Kritikpunkte, die der Veganismus am aktuell vorherrschenden Mensch-Tier-Verhältnis übt. Dennoch soll das Argument des Tötens von Tieren beim Anbau von pflanzlicher Nahrung eingehender beleuchtet werden, weil auch dieses ein gewichtiges ethisches Thema darstellt. Hierbei sind aber grundsätzlich zwei Kontexte zu unterscheiden, in denen Tiere für eine Ernährung ohne tierische Lebensmittel getötet werden: intentional und nicht intentional, also beabsichtigt und unbeabsichtigt. Die unbeabsichtigte Tötung von Tieren. Sowohl der Anbau als auch die Ernte von pflanzlichen Lebensmitteln führen in vielen Fällen dazu, dass Tiere sterben. In der großen Masse betrifft das Insekten und andere wirbellose Tiere, bei denen kritisch zu diskutieren ist, in welchem Umfang sie in Anbetracht der vorhandenen Forschung ethisch relevante Eigenschaften wie ein Schmerzempfinden besitzen. Aber es betrifft auch Mäuse oder zum Beispiel vereinzelt Rehkitze. Um zu klären, ob hier eine Ungerechtigkeit geschieht, muss in Betracht gezogen werden, wie sich unsere Gesellschaft im Wesentlichen zu nicht intendierten Todesfällen bei Menschen positioniert. Am deutlichsten zeigt sich unser Umgang mitunter beim Straßenverkehr, der sich somit gut zum Vergleich eignet. Es werden Jahr für Jahr weltweit über 1 Million Verkehrstote registriert, ohne dass ein Abwärtstrend festzustellen wäre und ohne dass es zu breiten gesellschaftlichen Debatten käme. Es wird kaum darüber gesprochen, die gefährlichsten Fortbewegungsmittel einzuschränken, Motorräder zu verbieten, strengere Richtlinien beim Fahrradfahren einzuführen und so weiter. Wie Abbildung 20 zeigt, sterben beim Autofahren im Vergleich zum Zugfahren 100-mal mehr und im Vergleich zum Flugzeug 1000-mal mehr Menschen pro 1 Milliarde Reisekilometer. Sobald jedoch Fahrzeuge gezielt in Menschenmengen gesteuert werden, überschlagen sich trotz der vergleichsweise deutlich geringeren Opferzahl die Nachrichtenportale mit Schlagzeilen. Von Bedeutung sind also offenkundig nicht nur die bloßen Resultate bzw. die Anzahl der Opfer, sondern auch die Intentionen, die dazu führen. Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in den Gesetzgebungen fast aller Länder wider, denn sie berücksichtigen neben den Handlungsfolgen auch stets die Handlungsabsichten, sodass auf dieser Ebene zwischen Unfällen und Morden deutlich unterschieden wird. Zu bedenken ist zwar, dass stets versucht wird, die nicht intentionalen Schäden über Sicherheitsmaßnahmen und gesetzliche Regulierungen zu reduzieren, es wird aber keineswegs alles unternommen, um sie zur Gänze zu vermeiden, da alle Güter als gewichtiger eingestuft werden. Selbst Trivialitäten wie Bequemlichkeit, Zeiteinsparung, Adrenalinkick oder bloßer Genuss werden unter dem Banner der Freiheit als wichtig genug eingestuft, um Verkehrstote beim Menschen in Kauf zu nehmen. Darüber hinaus darf es auch als gesellschaftlicher Konsens betrachtet werden, dass nicht intendierte Schädigungen keine intendierten Schädigungen legitimieren. VegankritikerInnen müssen sich daher fragen, ob sie Personen, die unbeabsichtigt Menschen getötet haben, wirklich mit MörderInnen gleichstellen wollen oder ob davon auszugehen ist, dass ein Unfall an einer Stelle einen Mord an anderer Stelle rechtfertigt. Wenn wir für nicht zwingend notwendige Bequemlichkeiten wie den Individualverkehr mit dem Auto, der deutlich mehr Verkehrstote als der Bahn- und Flugverkehr verursacht, Tote in Kauf nehmen, warum sollen dann ungewollte Ernteopfer für unsere Lebensgrundlage ungerecht sein? Wir würden zu Recht keinen Mord damit rechtfertigen, dass es auch Verkehrsunfälle gibt. So können nicht intendierte Tiertötungen im Rahmen des Pflanzenanbaus keine ethische Rechtfertigung dafür sein, wenn Menschen dafür bezahlen, dass einem Tier nach einer nicht tiergerechten Mast oft unter unwürdigen Bedingungen im Schlachthof das Leben für den Verzehr von dessen Fleisch genommen wird. Aus der Tatsache, dass auch für VeganerInnen zwangsläufig Tiere sterben, ergibt sich also kein Doppelstandard. Daraus folgt indes keineswegs, dass nicht versucht werden wollte, die Anzahl nicht intendierter Tötungen so weit wie möglich zu reduzieren. Wenn auch unser Umgang mit Wildtieren in dieser Hinsicht gerecht sein soll, sind alle Maßnahmen zu fördern, die mit weniger Opfern einhergehen. Dazu gehört dann allerdings letzten Endes ein Lebensstil, der große Kalorienüberschüsse und unnötige Produkte wie Schnittblumen und so weiter vermeidet. Eine Schlussfolgerung, die sicherlich geeignet ist, die Gemüter zu erhitzen, die aber einleuchtet, sobald man sich gedanklich in die Lage versetzt, selbst Gefahr zu laufen, für einen unnötigen Überkonsum zu sterben. Berechtigterweise kann in diesem Zusammenhang eingewendet werden, dass vegan lebenden Menschen bewusst ist, dass Tiere beim Anbau und bei der Ernte von Pflanzen sterben. Kann man daher wirklich noch davon reden, dass diese Tötungen nicht intentional sind? Nach dieser Logik ließen sich dann allerdings auch Autounfälle nicht mehr als nicht intendiert bezeichnen. Es ist kein Geheimnis, dass die Technik versagen, das Wetter Straßen zu einer Gefahr werden lassen kann und Reisen mit dem Auto deutlich öfter zu Todesfällen führen als Reisen mit der Bahn oder dem Flugzeug. Somit kann auch dies kein valides Gegenargument sein. Aufgrund der Intransparenz auf Produzentenseite können vegan lebende Menschen hier außerdem noch keinen entscheidenden Einfluss über ihr Konsumverhalten auf derartige landwirtschaftliche Praktiken nehmen. Die Bestrebung sollte zukünftig aber, wie erwähnt, sehr wohl darauf liegen, damit die nicht intendierten Todesfälle beim Pflanzenanbau so weit wie möglich reduziert werden. Die beabsichtigte Tötung von Tieren. Die Produktion der Lebensmittel, die von VeganerInnen verzehrt werden, geht üblicherweise auch mit der intendierten Tötung von Tieren einher. LandwirtInnen setzen Schädlingsbekämpfungsmittel ein, JägerInnen erschießen Tiere für den Ernteschutz, zur Vermeidung von Schäden an und Verunreinigungen von eingelagerten Ernten werden Mäuse getötet und so weiter. Auf den ersten Blick scheint das antivegane Argument demnach berechtigterweise darauf hinzuweisen, dass auch für pflanzliche Lebensmittel de facto gezielt Tiere getötet werden, sodass sich VeganerInnen nicht nur auf den Unterschied zwischen intentionaler und nicht intentionaler Tötung berufen können. Wie bei der unbeabsichtigten Tötung ist es jedoch notwendig, auch hier den Handlungskontext genauer zu betrachten und zu prüfen, ob sich dabei im Vergleich zum menschlichen Miteinander Ungerechtigkeiten ergeben. Im Rahmen der Produktion pflanzlicher Lebensmittel dient die gezielte Tötung von Tieren entweder dem Ernteschutz oder der Hygiene, zum Beispiel durch Krankheitsübertragungen, also der Sicherung unserer Lebensgrundlage und unserer Gesundheit. Der Kontext, in dem die intentionale Tötung erfolgt, lässt sich demnach als Selbstverteidigung beschreiben. In unserer Gesellschaft gilt es als statthaft, sich zu verteidigen, wenn eine Person die Unversehrtheit, das Leben oder die Lebensgrundlagen einer anderen Person gefährdet. Zu bedenken ist lediglich, ob die ergriffenen Maßnahmen verhältnismäßig sind, da die Gefahr mit einer möglichst harmlosen Verteidigung abgewehrt werden sollte. Aus diesen Feststellungen resultiert, dass auch die intentionale Tötung nicht einfach mit dem Schlachten von Nutztieren gleichgesetzt werden kann. In einer Diskussion kann das in diesem Kapitel analysierte Argument folglich mit dem Verweis zurückgewiesen werden, dass es einen Unterschied macht, ob ein Nutztier, das keine Bedrohung darstellt, das keinen Schaden angerichtet und niemandem etwas getan hat, getötet wird, oder aber ein Wildtier, das unsere Lebensgrundlage gefährdet. Nur weil es Menschen gibt, die das Leben anderer Menschen gefährden oder zu MörderInnen werden, sodass man sie in manchen, Selbstschutz- oder Notwehrsituationen, nur durch eine Tötung stoppen kann, ist es dadurch ethisch nicht vertretbar, Unschuldige zu töten. Trotz dieses Umstands ist die intentionale Tötung von Tieren für die Produktion pflanzlicher Lebensmittel gegenwärtig als hochgradig problematisch einzustufen, da die Verhältnismäßigkeit in vielen Fällen bestritten oder zumindest bezweifelt werden kann. Der ethische und rechtliche Grundsatz, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln ist, siehe Einleitung, legitimiert eine gewisse Andersbehandlung, da Tiere nun einmal keinem vernünftigen Zureden zugänglich und oft auch aufgrund ihrer Größe oder anderer Unterschiede schwerer mit schonenderen Mitteln fernzuhalten sind. Gäbe es Menschen, die uns vor vergleichbare Hürden stellen und unsere Lebensgrundlage gefährden würden, wäre auch hier mit angepassten, drastischeren Maßnahmen zu rechnen. Das Gerechtigkeitsdefizit, das die intentionale Tötung von Tieren gegenwärtig so problematisch macht, ist daher nicht auf der prinzipiellen Ebene zu suchen. Kritikwürdig ist, dass in der Praxis aus Traditions-, Zeit- und Kostengründen auf Bekämpfungsmethoden gesetzt wird, die gegen den im menschlichen Rahmen geltenden Grundsatz verstoßen, dass ein möglichst harmloses Mittel zu wählen ist. Obgleich sich kein vernünftiger Grund anführen lässt, warum dieser Grundsatz nicht auch für unseren Umgang mit Tieren gelten sollte. Es handelt sich um einen Missstand, der sich aufgrund der Intransparenz für die EndverbraucherInnen erst beseitigen lassen wird, wenn sich in der Gesellschaft insgesamt die Überzeugung durchsetzt, dass Tiere Gerechtigkeit verdienen. Werden beim Pflanzenanbau sogar mehr Tiere als durch den Fleischkonsum getötet? Mitunter wird von VegankritikerInnen die Einschätzung vertreten, der Pflanzenanbau fordere sogar mehr Tierleben als gewisse Formen der Fleischproduktion. Dies wird unter anderem im Artikel »Veganismus tötet mehr Tiere als die Karnivorenernährung« behauptet. Daher sei es ihrer Meinung nach unter bestimmten Bedingungen sogar ethisch die bessere Wahl, Fleisch zu konsumieren, damit möglichst wenige Tiere umkommen. Als ethischere Beispiele werden das Jagen, Angeln und die Weidehaltung von Rindern genannt. Dieses Argument unterstellt allerdings, dass jede Form des Tötens gleich zu bewerten sei. Ob ein Tier unbeabsichtigt, bei der Ernte, aus Notwehr, zum Schutz unserer Lebensgrundlagen oder in einem Schlachthaus gezielt getötet wird, sei in diesem Argument aufgrund des gleichen Ergebnisses gleich zu bewerten. Nimmt man diese Position ernst, müssten, wie beschrieben, auch tödliche Unfälle, Selbstverteidigungen mit Todesfolge und Morde im menschlichen Kontext gleichgestellt werden. Eine Folge, die zu Recht kaum in Diskussionen vom Gegenüber akzeptiert werden wird. Daher gilt es einzuräumen, dass die jeweiligen Intentionen auch abseits der reinen Opferzahl einen bedeutenden Unterschied machen. Wenn behauptet werden soll, dass die intentionale Tötung eines Tieres, wie zum Beispiel eines Weiderinds, fernab des Selbstschutzes im Vergleich zu 4 ungewollt getöteten Nestlingen einer Maus während der Ernte vorzugswürdig ist, da es nur auf das Ergebnis, das heißt die Opferzahl, ankomme, müsste gezeigt werden, dass unsere Gesellschaft im menschlichen Kontext ebenfalls der Logik folgt, dass lediglich die Anzahl der Opfer darüber entscheidet, welche Handlungsoption zu wählen ist. Es gibt nämlich keinen rationalen Grund, hier in Bezug auf Tiere einen anderen Maßstab anzulegen. Sollte eine gesunde Person willkürlich getötet werden, wenn mit ihren Organen 4 andere Menschen gerettet werden können? Es dürfte aus gutem Grund wohl nicht möglich sein, für eine solche Handlung eine gesellschaftliche Mehrheit zu bekommen, sodass festgehalten werden kann, dass der in diesem Abschnitt unter die Lupe genommene Einwand in dieser Form schon aus prinzipiellen Gründen zurückgewiesen werden kann. Aber selbst dann, wenn man sich auf die Opferzahlen konzentriert, zeigt eine Publikation aus dem Jahr 2009, in der versucht wurde, die Anzahl der getöteten Tiere in ein Verhältnis zu den produzierten Kalorien zu setzen, dass das Ergebnis deutlich zugunsten der veganen Ernährung ausfällt. Abbildung 21 illustriert diese Ergebnisse. Dass die Erzeugung von 1 Million Kalorien durchschnittlich mehr Tiere tötet, wenn die Kalorien tierischen Ursprungs sind, verwundert nicht. Denn während für pflanzliche Lebensmittel einfach nur Pflanzen angebaut und geerntet werden, erfordert die Produktion von Fleisch, Eiern und Milch im Normalfall nicht nur den Anbau von Pflanzen als Futtermittel, sondern involviert früher oder später auch noch die Tötung der Nutztiere selbst. Da die Menge der gewonnenen tierischen Kalorien nur einem Bruchteil der verfütterten pflanzlichen Kalorien entspricht, kommt hinzu, dass erheblich mehr Flächen für dieselbe Kalorienmenge bewirtschaftet werden müssen, sodass das Risiko, bei der Ernte zum Beispiel Mäuse zu töten, zwangsläufig höher ist. Lediglich ein tierisches Lebensmittel scheint anhand dieser Abbildung gut abzuschneiden: die Milch. Allerdings darf diesbezüglich nicht vergessen werden, dass in der Milchwirtschaft andere ethische Probleme auftreten, die im Detail in Kapitel 11 besprochen werden. Die in Abbildung 21 illustrierte Untersuchung weist allerdings 2 Lücken auf, die keineswegs nebensächlich sind. Zum einen handelt es sich in dieser Hochrechnung nur um einen Vergleich der durchschnittlichen Produktionsmethoden von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln, und zum anderen blieben, wie schon die verhältnismäßig niedrigen Opferzahlen zeigen, wirbellose Tiere unberücksichtigt. Aus der Tatsache, dass lediglich durchschnittliche Produktionsmethoden ausgewertet wurden, ergibt sich sowohl für VeganerInnen als auch für VeganKritikerInnen der Spielraum, unfaire Vergleichsszenarien heranzuziehen. Gerade VertreterInnen der sogenannten Karnivoren-Szene mit ausschließlichem Verzehr von Tierischem tendieren dazu, die schonendste Form der Tierausbeutung mit den Standardmethoden des konventionellen Pflanzenanbaus zu vergleichen. Ein sichtlich unangemessener Vergleich, der sich umgekehrt auch auf der veganen Seite machen lassen würde. Es ist ebenso unredlich, den bio-veganen Anbau von Pflanzen mit Discounter-Massentierhaltung zu vergleichen. Dass dieses Spiel in beide Richtungen gespielt werden kann, verdeutlicht, dass es ein breites Spektrum an Methoden gibt, Pflanzen anzubauen und Nutztiere zu halten. Vor dem Hintergrund dieser Spannbreite an möglichen Szenarien kommen einige AutorInnen zu der Einschätzung, dass es auch Formen der Gewinnung tierischer Nahrungsmittel geben kann, die in der Praxis zu weniger toten Tieren führen als der Anbau von Pflanzen. Besonders die Jagd oder das Angeln können im Vergleich zu üblichen Pflanzenanbaumethoden mit weniger Opfern insgesamt einhergehen, wenn beispielsweise die Kalorienmenge eines Rehs oder Fischs als Vergleichswert herangezogen wird. In der Theorie besteht zudem die Möglichkeit, dass die Tötung eines Weiderinds aus diesem Blickwinkel im Einzelfall hinsichtlich der Tötungszahlen günstiger sein kann als die Ernte einer identischen Kalorienmenge an pflanzlicher Nahrung. Zu bedenken ist hierbei dennoch, dass die ganzjährige, ausschließliche Weidehaltung ohne jedwede Zufütterung nur in bestimmten Regionen der Welt möglich ist und eher die Ausnahme als die Regel darstellt. Ansonsten bliebe auch noch die Option, die Anzahl der Nutztiere auf die Menge zu beschränken, die ausschließlich über Weidehaltung und in für diese ungeeigneten Zeiten ausnahmslos mit Produktionsresten gemästet werden kann. Somit wären Ernten und ergo Ernteopfer zu vermeiden, die der Tierhaltung zuzurechnen sind. soll tatsächlich eine Beschränkung auf Haltungs- und Versorgungsformen erfolgen, bei denen zumindest die Chance besteht, dass sie mit weniger Tieropfern als der übliche Pflanzenanbau einhergehen, würde sich der durchschnittliche Pro-Kopf-Fleischkonsum aber auf ein Level reduzieren müssen, das sich dem Fleischverzicht so weit annähert, dass unklar bleibt, warum überhaupt noch ein Fleischverteidiger daran festhalten wollen würde. Aus diesen Haltungs- und Versorgungsformen würden sich nur dann regelmäßig nennenswerte Fleischmahlzeiten ergeben können, wenn ein erheblicher Teil der Menschen gänzlich auf Fleisch verzichten würde, sodass der gesamte Ertrag dieser Art der Fleischproduktion für sehr wenige bliebe, was natürlich weiterhin eine unfaire Situation wäre. Der Anbau von Pflanzen in Gewächshäusern oder moderne Ansätze wie Vertical Farming könnten außerdem nicht nur die Tötung von Wirbeltieren vermeiden, sondern senken auch die Anzahl der getöteten Wirbellosen. Vergleicht man die schonendste Form der Tierausbeutung mit dem schonendsten Pflanzenanbau, kann behauptet werden, dass der Pflanzenanbau mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu der geringsten Anzahl getöteter Tiere führen würde. Wenn man versucht, wirbellose Tiere in derartige Vergleiche mit einzubeziehen, kommt man vorerst, und das bestätigt auch eine 2018 veröffentlichte Übersichtsarbeit, zu dem Ergebnis, dass es kaum möglich ist, überhaupt zuverlässige Daten zur durchschnittlichen Anzahl der gesamten Opfer zu erheben bzw. diese zu gewichten. Dass wir zukünftig auch Insekten nicht bedenkenlos eine ethische Berücksichtigung verwehren können, legen mehrere Publikationen nahe. So hieß es in einer 2019 veröffentlichten Arbeit zur ethischen Komponente des Verzehrs von Insekten, dass neue Studienergebnisse davor warnen, Insekten zur Gänze ein Bewusstsein sowie Schmerzempfinden und Leidensfähigkeit oder etwas Vergleichbares abzusprechen. Eine weitere Publikation schlussfolgerte unlängst, dass die Interaktionen zwischen Menschen und Insekten voller ungelöster und wohl auch künftig unlösbarer ethischer Fragen sind und es keine strikten Gebote für die Insekten-Mensch-Beziehung gibt, auf die man die persönliche Verantwortung abschieben kann. Schlussfolgerung: Die vorangegangene Darstellung zeigt, dass das vorgebrachte Argument rein deskriptiv korrekt ist und de facto auch Tiere für eine vegane Ernährung sterben. Daraus lässt sich aber, wie ausführlich beschrieben, erneut kein valides Argument gegen die vegane Position formulieren. Das Ziel des Veganismus ist es, Ausbeutung, Grausamkeit und Tod auf ein möglichstes Minimum zu begrenzen. Das vorgebrachte Gegenargument ist schlicht inkonsistent, da es Kontexte und Motive ausblendet und somit schon aus prinzipiellen Gründen verworfen werden kann. Selbst wenn sich eine Mischkost zusammenstellen ließe, die tatsächlich weniger Tiere in absoluten Opferzahlen tötet, wäre damit aus ethischer Perspektive nichts Ausreichendes gezeigt worden, da hier die Intention unberücksichtigt bliebe. In den allermeisten Fällen, und das zeigen Hochrechnungen, fallen aber auch die reinen Opferzahlen zugunsten veganer Lebensmittel aus, und so halten Argumente in diese Richtung gleich auf mehreren Ebenen einem kritischen Abgleich nicht stand. Durch zukünftige Entwicklungen in der Landwirtschaft in Kombination mit einer größeren Bewusstwerdung der ethischen Verpflichtungen gegenüber anderen Tieren können zudem vegane Lebensmittelproduktionsmethoden geschaffen werden, die unbeabsichtigte Tötungen während der Ernte noch weiter reduzieren.